Hat Jesus mal was für euch getan irgendwie? Du sagst das, er hat mir was Gutes getan oder er hat mich befreit oder er hat mich geheilt oder irgendwie hat er mir etwas getan, an mir etwas getan. Gibt es solche? Ja, okay. Wer ist dankbar dafür? Dankbar. Ein paar sind dankbar für das, was Jesus getan hat. Die anderen? Wo sind die neun? Also dankbar für das, was Jesus getan hat. Wie drückst du diese Dankbarkeit aus? Woran merkt man, dass du ihm dankbar bist? Woran merkst man, wenn man dich, nimmst keine Worte, du machst keine Worte, null Worte und beweist, dass alle Welt es sieht, dass du aus Dankbarkeit zu Jesus das tust. Ohne Worte. Dazu meine ich auch ohne Wortgesanke, ohne Gesangworte. Aha, ich sehe, smiliges, die Mundwinkel nach oben ziehen. Okay. Das könnte auch schief gehen. Es gab mal vor Jahren einen Film, da war ein Soldat oder jemand, der kam zum Militär und er hatte immer dieses Grinsgesicht. Schon lange, lange her, da war ich noch jung, als ich den Film mal sah. Und er grinste ständig. Und egal, wenn er einen Befehl bekam, er grinste. Wenn irgendwas war, er grinste. Hat ihn mal jemand gesehen? Du kennst. Ja, kann das sein? Ich weiß.
Wer aus dem Fressnapf
frisst, trinkt. Wer aus dem Fressnapf trinkt, also? Oder frisst, genau. Ich weiß nur immer so, den haben sie dann gequält, den haben sie eingesperrt, weil sein Kommandant wollte, du hörst gefällig auf zu grinsen. Und dann, immer wenn der Kommandant sagt, warum grinsen Sie? Angeboren, hat er gesagt, angeboren, angeboren. Und egal, er grinste, wenn man ihn Pi sagte, er grinste. Also, gut. Jetzt hat er nicht aus Dankbarkeit zu Jesus gegrinst. Wie gesagt, er sagt, das war angeboren. Wie bekunden wir das? Kann man das überhaupt bekunden? Die Frage, kann man überhaupt nach außen bekunden, ich bin dankbar, ohne Worte und ohne Grimassen? Und so weiter. Das möchte ich mit euch heute ein bisschen anschauen. Wollt ihr es wissen? Okay, gut. Woran du feststellen oder messen kannst, ob du dankbar bist. Ich könnte auch überschreiben, Dankbarkeit wird an den Taten gemessen. Deine Taten zeigen, ob du dankbar bist. Da sind wir wieder bei Jakobus. Jakobus sagt, der Glaube hat sichtbare Taten. Also nicht nur Worship-Songs und schöne Gebete und ein ewig kreisendes Vaterunser, sondern er hat Taten. Taten. Damit sage ich nichts gegen Worship und Vater Unser und so weiter. Wenn wir in die Bibel reinschauen, und da wollen wir doch mal jetzt reingehen, Lukas Kapitel 17. Ich will euch ein paar Personen heute vorstellen, wie diese Personen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck brachten. Lukas 17. Vers 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, da er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Also wenn aussätzige Männer steht, dann heißt das nicht immer, dass sie Lepra hatten, sondern die Aussatz war auch egal, wenn jemand, es waren verschiedene Arten von Hautkrankheiten, die die Menschen hatten, die zum Teil auch heilbar waren, aber da waren auch die Lepra, die damals nicht heilbar war. Aber Menschen, die Hautkrankheiten hatten, die sie nicht los wurden, was auch immer, also das ist so ein Sammelbegriff, nur als Info. 10 Außergewöhnliche, die von fern standen. Und ihr wisst, die durften ja, wenn die so eine Krankheit haben, die galten als kultisch unrein. Sie durften bloß nicht so nah an andere Leute kommen und schon gar nicht in die Synagoge oder in den Tempel, denn dann würden sie ja alles verunreinigen. Das heißt, sie waren sozial ausgestoßen, religiös, gesellschaftliches, familiär. Sie waren einfach generell ausgestoßene Menschen. Eigentlich ein Leben ohne Hoffnung wegen ihrer Hautkrankheiten beziehungsweise Lepra. Vers 13. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus! Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Das heißt also, er sagt hier, wir sehen nicht mal, dass sie irgendwie sagt mit Heilung, erbarme dich unser. Und Jesus sagt, geht hin zu eurem Priester und zeigt ihm, mit anderen Worten, dass ihr gesund seid. Und dann sind die losmarschiert. Dann sind die losmarschiert Richtung Priester. Hier wäre erstmal auch die Frage des Glaubens, das ist aber nicht mein Thema heute Abend. Vertraue ich dem, was Jesus sagt und marschiere dann einfach auch los? Sie marschierten ganz einfach los. Es steht jetzt nicht, wie weit sie gegangen sind, aber es steht, dass sie auf dem Weg zu dem Priester waren, weil dieser Priester musste jetzt bescheinigen, ihr dürft wieder in die Gesellschaft, ihr dürft wieder am sozialen Leben teilnehmen, ihr dürft wieder am religiösen Leben teilnehmen, ihr dürft auch wieder zurück zu euren Familien, ihr dürft euch frei in der Stadt oder Dörfern auf den Marktplätzen bewegen. Der Priester musste das bescheinigen. Sie waren ausgestoßen. Man durfte nicht in ihre Nähe kommen. Und jetzt gingen sie und es geht hin und während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehren, um Gott Ehre zu geben, außer dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wir sehen hier, erlebt ein Mann eine Berührung von Gott, eine Heilung von Gott. Seine unheilbare Hautkrankheit wird beseitigt und er bekommt eine neue Haut. Und weißt du, Dankbarkeit drückt sich daran aus, dass ich auch hergehe und Danke sage. Das heißt, ich gehe auch her und nehme einen Weg auf mich. Er hätte ja jetzt weiter zum Priester laufen können. Und auf dem Weg dort Richtung Priester, da sind ihnen bestimmt andere Leute über den Weg gelaufen oder in den Weg gekommen. Und die haben gesagt, wo gehst du hin? Ja, ich gehe in die Richtung. Oh, da in dem Ort ist Jesus. Sag ihm einen schönen Gruß. Hat geklappt, bin gesund. Aber nochmal zurücklaufen, um Danke zu sagen. Also wer sind wir denn? Wenn ich daran denke, mit wie vielen Menschen ich gebetet habe im Laufe der Jahrzehnte meines Dienstes. Und ich weiß um viele, die geheilt worden sind. Manche von unheilbaren Krankheiten. Hautkrankheiten, die es bisher in der Medizin, die noch gar nicht bekannt waren. Und beim Gebet, sie wurden komplett geheilt. Und ich habe es manches Mal erst 20 Jahre, 25 Jahre später erfahren, dass irgendjemand geheilt war. So, als ich gestern Abend mit Gott so war, nach dem Gottesdienst in Michelstadt, und da habe ich nur gesagt, Herr, ich muss morgen wieder in Darmstadt sein. Ich muss. Ich bin ja der Pastor, ne? Da kann ich jetzt nicht einfach abhauen und sagen, okay, Leute, singt mal schön. Ich habe den Eindruck, mach einen schönen Lobpreis. Aber Herr, ich habe keine Idee, was ich den Leuten sagen soll. Weil im Prinzip habe ich schon alles gesagt. Die Ratschlüsse Gottes, die Dinge, die Gott betreffen, die Baugemeinde betreffen, die unsere Gerechtigkeit betreffen, die unser ganzes Leben mit Gott betreffen. Im Glauben zu gehen. Ich habe alles gesagt. Herr, das Problem ist, dass irgendjemand das mal aktiv tun müsste. Von daher weiß ich gar nicht, was ich predigen soll. Was soll ich predigen? Was soll ich sagen? Predigen kannst du alles. Aber was würdest du, wenn du jetzt hier wärst, was würdest du sagen? Und dann gab mir der Herr dieses Thema für diesen heutigen. Er sagte, darüber sprichst du. Über die Dankbarkeit. Wenn wir Gott erlebt haben, Gott erfahren haben, dann erwartet Jesus, dass wir das durch Dankbarkeit ausdrücken. Wo sind die Neun? Warum sagen sie nicht Danke? Warum bedanken sie sich nicht für das, was sie erlebt haben? Warum nehmen sie das einfach hin? Hat wunderbar geklappt, bin geheilt, Priester sagt, ist alles in Ordnung, wunderschön. Wo ist das Dankeschön geblieben? Wo ist auch die Tat, den Weg zu beschreiten, Danke zu sagen geblieben? Dieser Mann, er kehrte zurück. Ich sagte, wie gesagt, er hätte sagen können, sag diesem Jesus, die Zehn, der wird sich schon erinnern. Wir sind gesund. Der geht den Weg zurück. Er geht den Weg zurück. Und er sagt, Jesus, ich danke dir. Er fällt nieder und betet Jesus an und sagt ihm Dankeschön. Seinem Erleben mit Jesus, sein Erlebnis der Heilung, brachte ihn dazu, dass er sagt, ich bin so dankbar, ich bin so froh, ich werde zurückgehen und ich werde mich persönlich bedanken. Wie ist es, wenn wir heute so von jemandem was Gutes erleben? Bedanken wir uns oder nehmen wir es selbstverständlich? Ist ja ein Bruder, Schwester, der muss das halt tun. Ja, der Pastor, klar, die Bibel sagt zwar, lasst ihm an allem Guten teilhaben, was euch betrifft. Die meisten Leute beziehen es nur auf Geld. Aber da gibt es ja noch viele andere Dinge. Dem Pastor teilhaben an all dem Guten. Die Bibel sagt, der das Wort verkündigt, lass ihm teilhaben an allem Guten. Wie könnte sowas auch? Ja, spenden tue ich. Ja, aber wir gehen alles nur auf Geld. Da gibt es mehr, um Dankeschön zu sagen. Da gibt es zum Beispiel, und ich spreche auch die, die im Internet zuhört und Gemeinden besucht, ich spreche auch zu euch. Da gibt es die, zum Beispiel die Variante, dass der Pastor und seine Frau vielleicht gar keine Zeit haben, ihre persönlichen Dinge aktiv oder zu ihrer Zufriedenheit zu machen oder überhaupt zu machen. Warum drückst du deine Dankbarkeit nicht dadurch aus, dass du hergehst und sagst, ich putze der Frau das Fenster, die Fenster. Ich mähe den Rasen. Also Pastor, du hast genug um die Ohren. Du musst mir von heute an, ich werde jeden Samstag deine Straße kehren. Ja, aber du willst doch wohl nicht erwarten, dass ich bei diesen Spritpreisen zur Straße des Pastors fahre, um die Straße zu kehren. Richtig. Dein Geldbeutel ist dir wichtiger, als dankbar zu sein. Hallo? Habe ich wieder nicht recht, oder? Das ist so, versteh mal. Es ist so, wir sind nicht dankbar. Wir sind dankbar in dem Rahmen, in dem Maß, wo es keine Opfer von uns verlangt. Unsere Dankbarkeit endet in der Regel dort, wo es uns nichts kostet. Und gerade in einem Zeitalter, in dem wir leben wie jetzt, danke, vielleicht SMS, ja, ist auch gut, es ist ja eine neue Zeit. Aber es gibt, Dankbarkeit drückt sich in Taten aus. Dankbarkeit drückt sich aus, ich gehe und tue aktiv etwas. Jakobus sagt, wenn das nicht geschieht, dann habe ich einen toten Glauben. Ein lebendiger Glaube hat sichtbare Taten, sagt Jakobus. So, der Mann ging zurück. Er sagt, ich möchte Danke sagen. Ja, Mann, spinnst du denn? Du weißt, die Sonne ist heiß, die ist staubig. Außerdem hast du nicht gehört, wie viele schon unter die Räuber gefallen sind? Bisher in der Gruppe 10 mit Aussatz, da hat auch jeder Räuber Respekt und sagt, den packen wir schon nicht an, sonst kriegen wir das auch. Aber Mann, jetzt bist du alleine auf der Straße und jetzt bist du noch geheilt. Die anderen wissen ja nicht, dass du ein armer Schlucker bist, der da jetzt gerade Heilung erfahren hat und Richtung Jesus unterwegs ist. Nein, es war egal. Ich muss Danke sagen. Ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg und ich sage Dankeschön. Dankbarkeit, ist sie messbar an unserer Investition, an unserer Tat? Ja. Woran sollen wir sonst feststellen, dass wir dankbar sind? Ich könnte ja auch zu dir sagen, Oh, ich bin dir so dankbar für deine Hilfe. Vielen Dank. Und gehe weg und denke mir so, das muss dir ja wohl genug sein, das wird sie ja kapiert haben. Muss ich ja sagen. Ich muss ja irgendwie sagen, Dankeschön, sonst kommt sie nächstes Mal und sagt gar nichts mehr, macht gar nichts. Ich muss ja Dankeschön. Oh, Dankeschön. Und dann weiß ich, okay, mit einem Dankeschön ist sie vielleicht nicht zufrieden. Vielleicht muss ich auch ein bisschen verneigender. Dankeschön. Von Herzen, tiefsten Herzen, Dankeschön. Du, könntest du mir mal helfen? Fragt sie mich. Ja, du, weißt du, also da muss ich sagen, da ist doch, ich bin sehr beschäftigt. Aber dankbar bin ich. Du, ich sitze gerade im Loch, kannst du mich rausholen? Ich werde zum Herrn beten, dass er dich rausholt. Dankbarkeit hat Taten. Dankbarkeit hat Taten. Lass uns mal ein paar Dinge anschauen. In Lukas Kapitel 7, ein paar Blätter zurück. Lukas Kapitel 7. Da ist eine Frau, es heißt, sie ist eine Sünderin. Lukas 7, 36 bis 50. Bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihnen essen möchte, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, hatte erfahren, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch liegt, brachte eine Alabasterflasche mit Salbe. Also das gibt Unterschied, Öl oder Salbung mit Öl. Öl, Männer haben in der Regel so Art Olivenöl genommen. Frauen, wenn sie sich das leisten konnten, haben gern das Myron genommen. Das war so ein Duftparfüm. Da kostete ein so ein kleines Fläschchen 300 Denar. Das war ein ganzes Jahresgehalt. Ein Fläschchen Parfüm. Ein ganzes Jahresgehalt. 300 Denar. Ein Denar war der Tageslohn in der damaligen Zeit. Und sie kam mit Salbe, trat von hinten an seine Füße heran bei Jesus, weinte und fing an die Füße. Warum? Da lag man am Tisch, man saß nicht um den Tisch herum. Damals kam man hin und man legte sich zu Tisch. Das heißt, er setzte sich zu Tisch, steht oft in unserer Übersetzung, aber das heißt immer, er legte sich zu Tisch. Man legte sich da nieder und dann kam sie von hinten und trat an seine Füße heran, weinte, fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn angerührt hat, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Jesus sagte, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denar, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem sie hereingekommen ist, nicht abgelassen, also unaufhörlich, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich errettet, geh hin in Frieden. Wir sehen, hier kommt diese Frau, eine große Sünderin, Und sie geht eigentlich an einen Ort, an den sie gar nicht darf. Sie nahm Schmähung auf sich. Sie nahm Schwierigkeiten auf sich. Denn als Sünderin einfach in das Haus eines Pharisäers zu gehen, das ging nun mal nicht. Aber sie hatte gehört, dieser Jesus, der in mein Leben gekommen ist, der mir meine große Schuld vergeben hat. Ich weiß nicht, wann ich ihn wieder treffen werde. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo wiedersehen werde. Aber ich höre, er ist jetzt bei diesem Pharisäer. Ganz egal, was sie mit mir machen. Sie geht hin, holt ihr Fläschchen mit ihrem Öl, mit ihrem parfümierten Öl, holt es und sie geht durch. Und sie wirft sich zu den Füßen hin und dann fängt sie an zu weinen aus Dankbarkeit und trocknet die Haare mit den Tränen. Die Füße sind nass und sie trocknet und dann weint sie. Unaufhörlich heißt es, unaufhörlich. Und sie trocknet immer wieder und dann das Heulen hört nicht auf. Und sie trocknet die Füße und das Heulen hört nicht auf. Und sie trocknet. Und irgendwann ist es so, als wenn es gut wäre. Und dann nimmt sie ihr Öl und dann cremt sie seine Füße ein. Dann reibt sie seine Füße ein. Keiner hat ein Wort gesagt. Der Pharisäer hat nur gedacht, wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, dass man sich von so einem Weib nicht antatschen lässt. Da wüsste er doch, von so einer Frau lässt man sich nicht antatschen. Die ist bekannt, die hat einen verruchten Lebensstil gehabt. Und jetzt kommt diese Frau und dann noch in mein Haus, der denkt das alles und Jesus kennt ihre Gedanken. Aber ihr ist es egal, sie ist dankbar. Sie lässt es sich was kosten. Sie geht nicht nur hin und sagt so, ich weiß, ich darf nicht in das Haus des Pharisäers rein, das ist ja mir nicht erlaubt. Und also Diener an der Tür, ich weiß nicht, wie sie durchgekommen ist. Sie ist aber durchgekommen, aber sie hätte sagen können, Diener, ich weiß, dieser Jesus ist da. Sagst du ihm, vielen, vielen Dank für die Vergebung und für die Hilfe. Vielen Dank, sag diesem Jesus Dankeschön von mir. Bestell ihm einen Gruß, sag Dankeschön. Nein, sie geht durch. Sie geht durch. Egal, was es kostet, egal, was mit mir passiert, egal, was geschieht. Sie geht durch und sie sagt nur eins. Ich muss persönlich Danke sagen. Und ich lasse es mir etwas kosten. Ich will ihm zeigen, durch das Opfer meines teuren Parfums, will ich ihm zeigen, wie wichtig er mir ist. In einer E-Mail, die ich bekam, las ich, komisch, dass 100 Euro nach so viel aussehen, wenn du sie in die Gemeinde gibst, aber so wenig, wenn du damit einkaufen willst. Komisch, wie lange es dauert, Gott für eine Stunde zu dienen, aber wie schnell 60 Minuten Fußball vergehen. Komisch, wenn uns nichts einfällt, was wir beten könnten, aber wir unseren Freunden immer was zu erzählen haben. Komisch, wie schwer es ist, ein Kapitel in der Bibel zu lesen, aber wie leicht es ist, 100 Seiten eines Bestseller-Romans zu verschlingen. Komisch, wie sich Leute auf einem Konzert um die vordersten Plätze bemühen und sich um einen hintersten Platz in der Gemeinde drängeln. Komisch, dass wir 2 oder 3 Wochen Vorwarnung, also Vorankündigung brauchen, um ein gemeindliches Ereignis in unseren Plan aufzunehmen, in unseren Terminkalender, ihn für andere Dinge aber im letzten Augenblick auf jeden Fall umändern können. Komisch, wie schwer es Menschen fällt, die gute Nachricht weiterzugeben, aber wie leicht es ist, den neuesten Klatsch und Tratsch weiter zu verarbeiten. In diesem E-Mail steht, stell dir vor, Folgendes passiert. Eines Morgens während eines Gottesdienstes sind 2000 Christen überrascht, 2 Männer zu erblicken, die beide von Kopf bis Fuß in Schwarz eingehüllt sind und Maschinengewehre tragen. Und einer der Männer ruft, jeder, der bereit ist, eine Kugel für Christus zu erhalten, bleibe in diesem Gottesdienst, gerade da, wo er jetzt steht. Sofort fliehen der Chor, die Diakone und die meisten der Versammelten. Von den 2000 bleiben nur ungefähr 20 stehen. Der Mann, der gesprochen hatte, nimmt seine schwarze Verhüllung vom Gesicht, sieht den Prediger an und sagt: Okay, Pastor, ich habe alle Heuchler entfernt. Jetzt kannst du mit deinem Gottesdienst beginnen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wie ist das so mit unserer Dankbarkeit? Wie ist es so, wenn der Psalmist uns sagt: Meine Seele, vergiss nicht all das Gute, das er dir getan hat, der dein Leben vom Verderben erlöst hat, der deine Sünden alle vergeben hat. Und als du im Loch warst und keine Hilfe hattest, dann hat er dich aus der Grube geholt. Vergessen wir zu danken oder danken wir? Ich meine durch die Tat. Wir sind von Sünden befreit worden. Und es ist eine Sache, dass wir spenden für Missionen und für Missionare und für evangelistische Aktivitäten und sagen, ja, ich will, dass andere gerettet werden. Aber es ist ein zweites Ding, selber hinzugehen in die Nachbarschaft, auf der Arbeit und sich um die Verlorenen persönlich zu kümmern, mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu beten und ihnen zu sagen, wenn du irgendjemanden brauchst, ich werde für dich da sein. Dankbarkeit, weil du, Jesus, mich errettet hast. Meine Dankbarkeit dir gegenüber drücke ich dadurch aus, Jesus, indem ich hergehe und andere, die verloren sind, aus ihrem Loch, aus ihrer Situation, aus ihrer Gefangenschaft heraushole. Simon kritisiert Jesus in Gedanken und Jesus stellt das klar. Lass uns mal ein weiteres anschauen. Johannes Kapitel 11. Das ist eine andere Situation. Johannes 11, 1 bis 2 lese ich nur, dann gehen wir gleich woanders hin. Es war aber einer krank, Lazarus, aus Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salbe salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Das war jetzt Maria. Das war jetzt nicht die Frau, von der wir gerade gelesen haben. Das war ein neuer Fall. Die eine Frau war eine Sünderin in der Stadt. Und wir sehen, das war auch im Haus eines Pharisäers. Hier in diesem Fall spielt sich die Geschichte im Haus von Maria, Martha und Lazarus ab. Dieses Mal kommt die Kritik von den Jüngern. Lass es uns mal anschauen. In Lukas 12, 1 bis 8. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa. Das ist ein Kapitel weiter gerade, ja. Jesus kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Das war ja gerade in Kapitel 11 geschehen. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern würde: Warum ist diese Salbe nicht für 300 Denar verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen oder um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wir sehen, dort war eine Sünderin im Haus des Pharisäers Simon. Hier ist Jesus jetzt im Haus von Maria, Martha und Lazarus. Und bei diesem Abendessen sind die Jünger auch mit dabei. Das war letztlich so ein internes Treffen, wenn du mal so willst. Ohne Fremde, so wie es scheint. Aber Lazarus war von den Toten auferstanden. Und Maria hatte erlebt: Auf meinen Jesus ist Verlass. Ich habe ihn gebeten, mir meinen Bruder wiederzugeben. Martha ging bei diesem ganzen Geschehen zur Tagesordnung über. Ich werde dienen. Ich weiß nicht, was sie gedacht. Vielleicht hat sie, ist ja sein Job. Schließlich ist Heilen sein Job. Wollen wir doch kein Aufhebens um die ganze Sache machen? Wofür haben wir denn den Jesus? Der macht Kranke gesund und fertig. Und dann noch Dankeschön sagen, ist nun mal sein Job. Dem Bäcker sein Job ist doch Brötchen zu backen. Muss ich dem Bäcker Dankeschön sagen? Vielleicht wäre es gut, deinem Bäcker mal Danke zu sagen. Persönlich hinzugehen und ihm Danke zu sagen und vielleicht mal nicht mit einem Brötchen, denn die hat er schon. Danke zu sagen. Ich habe immer wieder zu Weihnachten ganz stark, wir haben eine ganze Liste, wo wir hingehen, auch wenn viel Betriebsamkeit ist. Aber da gehe ich hin, da gehe ich auch in die Häuser. Und dann gehe ich hin und dann sage ich Menschen Danke. Manche sehe ich vielleicht nur einmal im Jahr. Aber ich gehe hin in dieser Zeit, um mich persönlich zu bedanken und ihnen Gottes Segen zu wünschen. Das ist Dankbarkeit, weil sie auch in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit einen guten Dienst tun, sich um andere Menschen bemühen und vielleicht woanders kein Dankeschön bekommen. Aber hier, diese Frau, es heißt, es war kostbare Gnade. Hier kritisiert kein Ungläubiger oder Pharisäer, hier ist der Judas, einer der 12. Er sagt, weißt du, man hätte dieses verkaufen können, dieses Fläschchen, und man hätte das Geld den Armen geben können. Und nun wird das hier verplempert, einfach für die Salbung der Füße Jesu. Es hat 300 Denar hat das Ding gekostet. Kannst dir mal vorstellen, was für einen Wert dieses Fläschchen hatte. Nehmen wir an, 1500 Euro kriegst du im Monat, wenn du arbeitest. Gehe ich einfach jetzt mal so von aus. 1500 Euro sind 15.000, sind 18.000 Euro im Jahr. Sehe ich das richtig? Das heißt also, ein Fläschchen umgerechnet, 18.000 Euro verschmiert sie mal gerade an den Füßen von Jesus. Ein ganzes Jahresgehalt. Was würde passieren, wenn Gott dir sagt, gib ein ganzes Jahresgehalt für das Reich Gottes? Gib ein ganzes Jahresgehalt. Was würde passieren? Was würde bei dir abgehen? Da müsste vielleicht keiner mit einem Maschinengewehr kommen. Da würde man sagen, ich glaube, ich war schon immer falsch an diesem Platz. 18.000 Euro und mal eben aus Dankbarkeit die Füße Jesu salben. Und dann, Jesus, ich habe mir dieses Parfum aufgehoben. Immer wieder wollte ich mal zwischendurch, bei besonderen Anlässen, bei einer Hochzeit oder Feier, da hätte ich mir mal so ein kleines Tupferchen dran gemacht. Aber Jesus, du hast so viel getan. Du hast so Großes getan. Jesus, ich weiß nicht, wie ich dir danken könnte. Ich habe das Kostbarste, was ich besitze, ist, wofür ich ein Jahr gearbeitet habe. Und das habe ich mir gekauft. Aber aus Dankeschön möchte ich es dir opfern. Ich schütte es über deine Füße und salbe dir deine Füße. Dankbarkeit. Dankbarkeit hat Taten. Worte haben wir so viele in unserer Gesellschaft. Worte des Bedauerns und des Mitleids. Bis hin in die sogenannte korrekte weltliche, säkulare Politik und auch die religiöse Politik. Dankbarkeit. Was ist es mir wert, meinen Dank auszudrücken für das, was Jesus mir getan hat? Er hat mich aus der Grube geholt. Ich wusste nicht, wie ich dort rauskommen sollte. Als ich gerettet wurde, als Jesus in mein Leben kam, da wusste ich, jetzt habe ich Frieden. Ich saß dort in meiner Gefängniszelle und was ich erlebte, war tiefer Friede. Und ich wusste, er ist da. Und ich wusste in diesem Gefängnis mit den vielen Hunderten von Gefangenen, die hier sitzen, junge Männer. Ich wusste, sie sind alle ohne Frieden. Da war Randale, da war Terror. Da gab es manche, die am Tag die Krise gekriegt haben oder nachts, die ihre Zelle, die ganze Einrichtung zerschlagen haben und dann alles in Brand gesetzt haben und gelöscht werden musste. Ich erlebte Jesus. Und das Erste, was ich tat, war, Ich muss das mit denen ich einsitze, die keinen Frieden haben, die keine Hoffnung haben, die kein Leben haben. Ich muss es mit ihnen teilen, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich muss es mit ihnen teilen und ihnen sagen, dass es Hoffnung gibt und einen anderen Weg gibt. Die Dankbarkeit, es war Dankbarkeit. Ich habe erlebt, er holte mich aus dem finsteren Loch. Und jetzt wollte ich andere aus dem finsteren Loch holen. Und seitdem bin ich unterwegs. Seit 1971, 72 in diesem Jahresbereich, Anfang 72, wo es dann aktiv im Gefängnis wurde. Seitdem bin ich unterwegs. Und da geht es nicht in erster Linie darum, was werde ich verdienen, wie wird mein Job sein. Natürlich hat man mich damals, als ich aus dem Gefängnis kam und ich dann eine Arbeitsstelle bekam und es sehr gut hatte mit den Firmeninhabern, obwohl wir uns nur ganz selten sehen, wenn ich mal nach Wuppertal fahre, dann gehen wir hin. Das ist dann immer ein freudiges Treffen. Das ist, als werden gute Freunde, Bekannte sich treffen. Und als ich den Ruf vernahm, diene mir ganz. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben wirklich einen guten Job. Und ich hatte das erste Mal wirklich genug Kohle. Und jetzt kam der Ruf, gib das alles auf und folge mir nach. Und dann habe ich ihnen das gesagt. Und sie haben gesagt, wir glauben, dass das echt bei ihnen ist. Wir glauben das. Aber sie sollen wissen, wenn sie diesen Weg gehen, Theologie studieren und dann weiter diesen Weg gehen, sollten sie auf dem Weg merken, dass sie sich geirrt haben oder dass das doch nicht so ihr Ding ist. Dann kommen sie einfach zurück. Wir stellen sie sofort wieder ein. Ich bin natürlich nicht zurückgekommen. Doch, ich bin öfter zwischendurch zurückgekommen. Wenn ich in der Stadt mal bin, wenn ich denke, dann ist das für mich natürlich kostet. Du musst einen Parkplatz finden in dieser Stadt. Das ist immer alles gar nicht einfach. Da musst du quer durch die Stadt düsen und dann gehst du hin und dann stellst du fest, Mensch, die ist jetzt gar nicht da. Die ehemalige Chefin ist nur der Chef da, aber sie würde ich ja gerne auch noch mal begrüßen. Dann gehst du quer durch die Stadt, weil du hörst, sie ist gerade dort in einem anderen Geschäft. So einfach. Man kann ja auch einfach sagen: Sagen Sie einen schönen Gruß. Ich war da. Ich habe ja auch die E-Mail-Adresse, ich könnte ja auch einfach eine E-Mail zwischendurch schicken. Aber nein, ich will hingehen, ich will Hallo sagen. Und ich will einfach da sein und auch sagen, die Zeit bei euch war gut. Die Zeit war gut. So, Beziehung pflegen. Was tun wir? Was vollbringen wir? Aus Dankbarkeit für unsere Errettung. Das heißt, ich gehe in die Gemeinde, das ist gut, das brauchen wir. Aber das kann auch jeder tun. Ich mache Bibelschule, ich mache dies, ich mache, ja, wir können das alles. Aber was tue ich praktisch, mit der Tat, mit der Hand, aktiv, mit meinem Weg? Was tue ich, wo drücke ich in diesem Bereich ohne Worte, ohne Mimik, vielleicht meine Dankbarkeit aus. Und das ist es, denn Jesus sagt, das, was ihr den Geringsten nicht getan habt, die gefangen sind, ihr habt sie nicht besucht, dann habt ihr mich auch nicht besucht. Das heißt, wenn uns die Gefangenen egal sind, dann ist uns Jesus egal, egal wie fromm wir beten. Dann ist er uns egal. Ich war krank gewesen. Und niemand hat mich besucht. Aber Herr, wo haben wir dich krank gesehen? Jesus sagt, das, was ihr denen, die krank waren, nicht getan habt, habt ihr mir auch nicht getan. Ich war euch egal. Wie drücke ich meine Dankbarkeit aus zu Jesus? Ich habe Gesundheit erfahren, ich habe erlebt, Jesus hat mich geheilt. Ich hätte vielleicht tot sein können. Oder ich könnte schlimm dahin vegetieren. Aber Jesus hat mich angerührt. Er hat mich geheilt. Früher gab es einen Spruch, der hieß, gerettet sein gibt Rettersinn. Ich möchte sagen, selber Heilung erlebt zu haben, bringt mich dazu, andere Kranke zu besuchen, um ihnen beizustehen und zu helfen. Wie drücken wir Dankbarkeit aus? Indem wir aktiv, in der Tat, uns auf Menschen zubewegen, die unsere Hilfe benötigen. Das ist Dankeschön. Das ist unser Dankeschön an Golgatha. Das ist unser Dankeschön für sein Sterben. Das ist unser Dankeschön, dass er mich aus dem Loch geholt hat. Es ist mein Dankeschön, dass du mir die Sünden vergeben hast. Es ist mir zu wenig, in einem Gottesdienst dir zu danken, Herr, danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Es ist mir auch zu wenig zu singen, ganz frei, ganz frei. Das ist mir zu wenig, ja, es ist schön, das jubel ich im Gottesdienst. Aber mein Dankeschön drückt sich nicht nur in diesem geringen, niedrigen Niveau aus, sondern in einem höheren Niveau. Ich gehe hin zu denen, die in Not sind und bringe ihnen die Botschaft und sage, ich bin da, um dir zu helfen. Ich bin da, um dich herauszuholen. Die Bibel sagt, das ist mehr ein besserer Dienst als Lobpreis. Hallo? Besser Dienst. Was kostet dich dein Dankeschön? Ein Dankeschön, das dich nichts kostet, ist kein Dankeschön. Möchte ich mal so sagen. Ein Dankeschön, das dich nichts kostet, ist kein Dankeschön. Das kann jeder. Ein Dankeschön, das dir nicht etwas abverlangt, dass dir, wie ist es, Zeit zu opfern für deinen Bruder, für deine Schwester, der vielleicht deine Hilfe braucht. Zeit zu opfern, vielleicht für deinen Hauszerleiter und sagen, du, ich putze dir mal euch mal die Fenster oder ich mache euch den Rasen. Ja, ich bin aber auch eingespannt. Ja, wir sind alle eingespannt, wir alle. Ich bin auch eingespannt. Ich bin eingespannt, aber aus Dankbarkeit zu Jesus kümmere ich mich um die, die Hilfe brauchen. Hallo? Aus Dankbarkeit. Ich kann, glaub mir, ich wüsste mit meinem Leben echt was anzufangen. Ich würde mich hinsetzen, ich würde lesen, ich würde mich irgendwo breit machen. Und dann würde ich lesen und Halleluja beten, würde wunderbare Predigten entwickeln, würde Ausarbeitungen machen, zu denen ich bisher nicht gekommen bin. Aber das schaffe ich nicht, weil es ist so viel oft anders drumherum. Dankbarkeit, also Dankbarkeit, ich wiederhole mich, Dankbarkeit, die mich nichts kostet, ist an sich keine Dankbarkeit. Hotter? Ihr guckt mich jetzt an. Dich im Internet sehe ich nicht, du guckst bestimmt genauso. Judas regt sich auf. Das ist zu teuer. Man kann ja auch übertreiben. Manchmal habe ich jemand gesagt, du, besuch doch einfach mal die Kranken. Das sind Leute, die haben tagsüber nichts zu tun. Ich sage, statt rumzuhängen, geh und besuche doch mal einfach Kranke. Geh mal in ein Altenheim und frage dort in der Leitung nach, gibt es hier irgendwelche Leute, die ich mal spazieren fahren könnte? Leute, die vielleicht nicht mehr spazieren gefahren werden können, weil sie sich auf dem Bett liegen. Gibt es hier Leute, denen ich vielleicht auch mal was vorlesen könnte? Vielleicht auch etwas, was sie gerne hören wollten, ohne ihnen gleich Psalm 119 um die Ohren zu fegen? Gibt es solche, die gerne einfach mal jemand haben wollen, der vielleicht nur am Bett sitzt? Aber Herbert, ich habe keine Zeit, am Bett zu sitzen. Ja, ich auch nicht. Aber Dankbarkeit gegenüber Jesus wird mich dazu bringen, dass ich Zeit dafür investiere, sie einsetze, sie plane, mit hineinnehme. Nehmen wir noch eine letzte Person. Matthäus 26. Eine letzte Person. Matthäus 26. Ah, das geht schon. Das hier mit der Maria beim Lazarus, das war ja schon Richtung Ende, Lebensende von Jesus. Es ging da schon Richtung Kreuzigung und dergleichen. Ist kurz danach zog er dann in Jerusalem ein. Und hier, aber er scheint in dieser Zeit in Bethanien, diese beiden Ereignisse geschahen innerhalb einer Woche, mit der Maria im Haus, also der Schwester vom Lazarus. Und jetzt ist Jesus nochmal in einem Haus in Bethanien. Also er muss wohl verschiedene Häuser, Bekannte gehabt haben, bei denen er eingeladen wurde oder wo er auch Zwischenstationen machte, wo er einfach mal übernachtet hat. Denn er sagt, das Menschensohn hat ja nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat keinen Schlafplatz. Also muss er immer wieder auch Plätze gefunden haben, die ihn aufnahmen. Matthäus 26, Abvers 6 bis 16. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert und gekreuzigt werden, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in den Hof des hohen Priesters, der Kaiphas hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu ergreifen. Ah, nein, Entschuldigung, Vers 6, ich bin ja davor. Okay, als aber Jesus in Bethanien war, also er ist dann wieder zurück nach Bethanien, weil ist ja vor der Tür, wenn du es auf der Karte anschaust. Als aber Jesus in Bethanien war, Vers 6, Entschuldigung, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm. Also hier auch, der Pharisäer heißt Simon, aber hier ist einer Simon, der Aussätzige. Wahrscheinlich ist er mal von Jesus geheilt worden, wie auch immer, es steht jetzt nichts Näheres dabei. Aber er war im Haus von Simon, dem Aussätzigen. Kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarer Salbe hatte und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, beachte, dort in Gedanken kritisierte Simon der Pharisäer. Im Haus von Maria, Martha und Lazarus kritisierte Judas. Hier, wahrscheinlich war es kurz nach dem Haus von Maria und Martha und Lazarus, als er im Haus dieses Simon des Aussätzigen ist, jetzt regen sich alle Jünger auf. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Beim Lazarus war okay. War jetzt mal, ist passiert. Aber jetzt schon wieder. Leute, seid ihr denn Depp? Müsst ihr alles, was ihr habt, für Jesus da geben? Das hättet ihr verkaufen können. Judas natürlich, klar. Er sagt mal, Kasse ist leer, ich habe schon so viel beiseite geschafft, da muss wieder was rein. Wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Kennst du das? Wir wollen immer den anderen vorstellen. Du, das ist aber jetzt schon übertrieben, wie du das mit Dankbarkeit zu Jesus machst. Ja, ist ja in Ordnung, einmal im Jahr einen Kranken besuchen, aber übertreib doch nicht, einmal die Woche einen Kranken zu besuchen. Du bist echt religiös, sag bloß nicht, dass du zur Citykirche gehörst. Die denken auch, die sind fanatische Krankenbesucher. Fanatische Gefangenenbesucher. Nee, nee. Als Jesus erkannte, sprach er: Was macht ihr mit der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie diese Salbe über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, die Frau wusste nicht, dass sie es zum Begräbnis tat. Sie war nur dankbar, was Jesus an ihrem Leben getan hat. Wahrlich sage ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Jesus sagt, wenn die Evangelien, das Neue Testament geschrieben wird, dann werde ich durch die Inspiration des Heiligen Geistes dafür sorgen, dass das reingeschrieben wird in die Bibel für alle nachfolgenden Generationen, dass hier diese Frau ein großes Werk getan hat. Es war ihr nicht zu teuer, ein Jahresgehalt für eine Salbung für meinen Körper hinzugeben. Es war ihr nicht zu teuer. Das muss in der ganzen Welt verkündigt werden. Jesus bezeichnet es als Inhalt des Evangeliums. Wo dieses Evangelium verkündigt wird, da wird man davon reden. Wir reden heute davon, was Jesus gesagt hat, stimmt. In der ganzen Welt. Judas hat jetzt die Schnauze voll, Vers 14. Da ging einer von den 12, Judas Ischariot mit Namen, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ihr merkt, bei dem geht es immer nur um die Kohle. Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Du merkst auch hier, da kommt wieder jemand, der dankbar ist. Ich habe so Revue passieren lassen, die 12. Ich habe irgendwie keinen dieser 12 gesehen, der mal so richtig super toll dankbar war. Und ich habe gesagt, wir sind so lange auf dem Weg. Wir haben uns an so viele Selbstverständlichkeiten gewöhnt. Und ich predige dir das nicht nur einfach vor die Nase hier, sondern ich überlege, wo drücke ich meine Dankbarkeit aus? Wenn ich so etwas sage, hinterfrage ich mich selber und befrage mich selber und schaue, bist du eher bequem oder dienst du eher? Die Jünger sind unwillig, Judas geht hin und verrät ihn. Ja, der Herbert sagt, man soll Kranke besuchen und man soll Leute, die in Not sind, dass man ihnen beisteht. Man soll Leuten, die in Bindung, in Gefangenschaft sind, man soll sie in Freiheit bringen. Man soll sich um sie kümmern. Wenn der wüsste, was ich jeden Tag um die Ohren habe, kritisieren. Wenn der wüsste, das ist eben das Dilemma in dieser Welt, in der wir leben. Vielleicht sind wir beschäftigt mit Dingen, die wir zur Priorität gemacht haben und die bei Gott überhaupt keine Priorität sind. Und wenn Gott da reinschauen dürfte und wenn er aufräumen dürfte, dass er sagen würde, du, ich stürze das alles um. Sei du der Herr meines Lebens. Herr, der Herr sagt, geh auf die Straße, da wird ein Bettler sein. Und er hat große Mühe. Geh hin und bete mit ihm, sprich mit ihm, hilf ihm. Oder gib jemandem was zum Anziehen. Herr, du weißt, ich wollte schon immer diese Sendung sehen. Heute geht das nicht. Was sind unsere Prioritäten? Herr, wenn wir überhaupt mit ihm so weit reden, das Fußballspiel, die Europameisterschaft geht vor, denn sonst können wir doch mit den Ungläubigen nicht mitreden. Ja, ich weiß nicht, ob das Mitreden über Fußballmatch Menschen in den Himmel bringt. Bei all den Riesenevangelisationen, die auch da veranstaltet wurden und die ich für richtig erachte, die Ewigkeit wird zeigen, welch eine Resonanz daraus geworden ist. Was kostet dich dein, oder wie drückst du deine Dankbarkeit auf? Wie drücken wir sie aus? Kostet sie uns was? Dankbarkeit. Ich danke dir für meinen Ehepartner, Herr. Ich danke dir für meinen Ehepartner. Herbert, wenn du wüsstest, wie mein Ehepartner ist, wenn du wüsstest, wie der ist, Jesus, wenn du wüsstest, wie der ist, dann würdest du nicht sagen, dass ich ihm Gutes tun soll. Jesus sagt, ich weiß, wie er ist, ich weiß auch, wie du bist oder ich weiß auch, wie du warst. Aber trotzdem habe ich dich gesucht. Trotzdem habe ich dich gesucht und bin dir begegnet und habe dich befreit. Ja, aber was kann ich sag meinem Ehepartner, ja, ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn du so ein Miesegrim bist. Ich habe dich trotzdem lieb, ja. Darf es ein bisschen mehr sein? Vielleicht machst du deinem Ehemann mal etwas ganz Besonderes. Sein Lieblingsessen. Und Herbert, das hat er nicht verdient. Der soll erst mal sich beugen, auf den Teppich kommen und dann gibt's Futter. Aber Jesus hat nicht zu dir gesagt, ich erlöse dich und setze dich frei und gebe dir meinen Heiligen Geist, wenn du dich ordentlich benimmst. Oder? Er sagt, ich gebe dir. Wie drückt sich meine Dankbarkeit aus? Wie drückt sie sich aus? Wie drückt sie sich aus? Ja, das ist, was ich heute Abend so auf meinem Herzen habe und das ist auf dem Herzen unseres Herrn. Das kann ich so mit Bestimmtheit sagen. Das kann ich mit ganzer Bestimmtheit sagen. Der Herr sagt, Dankbarkeit, die uns nichts kostet, die nicht messbar ist, ist nicht wirklich Dankbarkeit. da geben wir einfach aus dem Überfluss. Ich bin freundlich, weil es meine Natur ist oder weil ich auch gerade Bock hatte, freundlich zu sein. Aber morgen habe ich keinen Bock, freundlich zu sein, weil dann werde ich nämlich dem und dem begegnen und dann werde ich nicht freundlich sein. Und ich werde auch nicht dankbar sein, dass es diesen Menschen gibt. Nein, Herr. Herr, und du öffnest die Türen und schließt die Türen und du kannst dafür sorgen, dass er von der Tür läuft und gar nicht erst bei mir ankommt. Da haben wir ein Zeugnis. Ich habe gebetet, dass die Tür vom Kopf war. Nur wer hat die Tür zugehauen? Dankbarkeit. Was investierst du, um deine Dankbarkeit zu zeigen? Was investierst du, um Dankbarkeit zu zeigen? Was kostet es dich? Und ich muss sagen, es wird uns vor allem auch Zeit kosten. Es kostet uns Zeit. Wir denken immer erst an Geld oder sonst. Es wird uns Zeit kosten. Es wird uns Zeit kosten. Und ich sage es immer wieder, auch wenn du zu Hause bist und vielleicht arbeitssuchend bist, vielleicht Hartz IV bekommst, dann danke Gott für Hartz IV. Ich wiederhole mich, das sage ich immer. Danke Gott dafür. Du könntest ja auch in einem Land leben und zu einer Nation gehören, in der es gar nichts gibt. Ich sage nicht, dass diese Dinge alles schön und gut sind, aber danke Gott, dass du es hast. Es gibt Länder, da gibt es das nicht. Da sitzt du auf der Straße und bettelst und hast keine Zähne und hast nichts. Du musst sehen, wie du über die Runden kommst. Da ist keiner, den das interessiert. Wenn du dann am Morgen tot auf der Straße liegst, in Deutschland gibt es ein Riesen-Hallo, wie konnte das passieren? In Indien fährt gerade jemand mit seiner Rikscha vorbei, schmeißt die Leiche auf den Kahn und transportiert sie weg. Wie Abfall, wie Müll. Aber wir leben in einem anderen Land. Und du hast Zeit am Tag. Was machst du mit dieser Zeit? Investiere sie in Menschen. Investiere sie in Menschen. Besuche Kranke. Es gibt so viel Not. Es gibt, gerade auch wenn ich denke und in die diakonischen Einrichtungen reinschaue, überall ist Personalknappheit. Und die Pflegedienstleute, sie sind immer wieder im Klagen. Wir würden so gerne mit den Patienten sprechen. Wir würden so gerne im Altenheim mit diesen Kranken sprechen. Wir würden so gerne uns um sie kümmern. Aber unser Dienstplan ist so eng bemessen, wir können nur rein, sauber machen, füttern, Dusche oder so und weg. Aber du hast Zeit. Du kannst zu dieser Leitung des Altenheims gehen und sagen, gibt es irgendetwas, das ich ehrenamtlich hier tun kann, um mich um die Menschen hier zu kümmern? Können sie mich irgendwie gebrauchen? Und du wirst merken, man wird sagen, ja, auf solche Leute wie sie warten wir. Und ich höre von solchen, die das auch machen und hineingehen und sie haben die besten Gespräche. Da beten sie mit den Patienten im Bett. Sie beten mit den Leuten, die im Altenheim liegen und manches Mal gar nicht mehr laufen können. Aber sie bringen sie zu Jesus. So viele in den Altenheimen, die ohne Hoffnung auf ewiges Leben sterben. Ohne Hoffnung auf ewiges Leben sterben. Es kostet dich Zeit. Es kostet dich Energie. Ja, du musst vielleicht deine letzten Tropfen Sprit verfahren, um dorthin zu kommen. Was kostet dich es, dankbar zu sein? Es ist doch egal. Du kannst doch beten für Wunder. Denn glauben wir an Wunder? Wir glauben doch nur nicht theologisch an Wunder oder auf dem Papier. Sondern Herr, du bist mein Versorger. Ich weiß zwar nicht, wie ich durchkomme. Solange wir planen können, das können wir alles regeln, das habe ich im Griff. Da brauchst du kein Wunder. Wunder fangen da an, wo du nichts mehr im Griff hast, wo du nichts mehr planen kannst, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Da kommen Wunder und da erlebst du Wunder. Und Leute, die über das Machbare hinausgehen, die erleben Wunder. Du musst über das Machbare hinausgehen. Also wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitzen sollte und nichts tun, ich würde wahnsinnig werden. Da würde ich durchdrehen. Denn wir sind als Menschen nicht so gebaut. Du sagst, mir geht es, ich bin zu Hause, aber mir geht es immer schlecht. Richtig, warum geht es dir so schlecht? Weil du zu Hause dich immer nur um dich selber drehst. Immer nur du. Und wenn du da sagst, Mensch, ich bin aber gefangen. und ich bin psychisch, seelisch gefangen, dann rufe doch jemand, sprich mit jemand, in der Gemeinde, auch du im Internet, sprich mit jemand, sag, würdest du mich an der Hand nehmen und mich aus dem Loch holen? Und dann wird diese Person dich aus dem Loch holen. Und dann bist du aus dem Loch herausgekommen und dann gehst du weiter in Dankbarkeit und holst andere aus dem Loch. Hallo? Dankbarkeit ist messbar. Sie ist messbar. Wenn man an unseren Taten, wenn wir keine Taten aufzuweisen haben, wo wir Dienst tun, Gutes tun an anderen, und wenn es vielleicht nur dein Pastor ist, wenn wir das tun, dann sind wir nicht dankbar. Zu sagen, danke Schwester, dass es dich gibt, ich bin so froh, dass du mit mir in der Gemeinde bist, ja, das ist eine Sache. Aber die andere Sache, kann ich dir irgendwo helfen? Gibt es Dinge, wo du sagst, da brauche ich jemand, der da mit eingreift? Dankbarkeit. Du sagst, nachher hat die so viel, was ich machen soll. Da geht mal ganze Zeit mir flöten. Herbert, weißt du, was passiert, wenn ich sowas frage? Nachher bin ich voll eingespannt. Richtig. Halleluja. Du kannst endlich messbare Dankbarkeit zeigen. Über das Übliche hinaus. O Vater, ich hoffe, Herr, dass das alles so richtig rübergekommen ist. Heiliger Geist, arbeite an uns, überführe uns, schubse uns, schmeiß uns aus dem Bett, schmeiß uns aus der Wohnung. Schmeiß uns raus in diese Welt und dass wir Taten tun und unsere Dankbarkeit wirklich sichtlich messbar wird. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.